D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nie mehr klebrige, verschmutzte, versiffte Hände. Es geht heute bei uns ums Obstschälen. Nervige Angelegenheit, aber wir haben da was ganz, ganz Besonderes für euch.
Ich habe euch einen mega Lifehack mitgebracht für heute. Und zwar, wie man einen Granatapfel schält.
Wie schält man einen Granatapfel? Sebastian Rams,
da fehlt noch der Tusch.
Weiß ja, es und ja. Wird es sagen, sodass die Hände schön clean bleiben.
Schön clean bleiben, ja. Und man möglichst auch viele von den Samen rauskriegt. Das ist ja auch der Punkt. Man schmeißt uns immer die Hälfte weg, ist ja auch kacke.
Auf jeden Fall, so soll es nicht sein. Die Orange und die Kiwi hast du dir auch vorgenommen.
Absolut.
Das werden wir auch gleich hören. Und den Vorschlag von diesem Herrn hier haben wir auch in der Sendung.
Sex ist nicht bra für Friskvården und Wellbefinden und allting.
Das war schwedisch. Der Herr heißt Peter. Erik Muskus und er ist der Stadtrat in der Stadt im Norden von Schweden. Er empfiehlt Sex in der Mittagspause. Nach Hause fahren, zum Partner, Sex haben, zurück zur Arbeit. Warum das gut sein soll, das klären wir auch. Schönen guten Abend, Thilo Janis, mein Name.
D-Radio Wissen.
Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Orange oder um die Mandarine, den Granatapfel oder die Kiwi. Alles tolles Obst. Wichtig für uns, weil da sind viele Vitamine drin, nur relativ doof zu essen. Da hat die Orange irgendwie nicht mitgedacht. Wenn wir sie abpellen, haben wir klebrige Finger und müssen die dann erstmal waschen. Sebastian Rams hilft uns, wie wir unsere Finger sauber kriegen bzw. erst gar nicht dreckig machen. Du hast dir nämlich ein bisschen was angeschaut.
Ja, denn im Netz, da gibt es auch einen tollen praktischen Hinweis, den können wir uns heute am besten anschließen, denn es gibt ein Trending Topic, Shower Orange, das gerade auf reddit.com für Furore sorgt. Da sind nackte Menschen zu sehen, aber ganz wichtig, keine Genitalien, die in ihrem Adamskostüm genussvoll und ohne Ängste in eine saftige Orange beißen und alles, was daneben spritzt, wird prompt vom Duschwasser praktisch weggespült. Gerade Orangen sind ja ein Paradebeispiel dafür, wie man sich gesund ernähren will und dabei einfach gnadenlos sich vollsaut und alles im Radius von 3 Meter mit klebrig-süßem Fruchtsaft bespritzt. Der ganze Ärger fällt beim intimen Körperkontakt von Orange und Mensch unter der Dusche eben weg. Das Ergebnis sind leergelutschte Orangenschalen auf dem Duschboden oder Bilder von angebissenen Orangen, bei denen auch die Schale gnadenlos mitgegessen wird.
Also Schale essen ist Special Interest, halten wir fest.
Muss man können.
Der erste Tipp ist, die Orange einfach unter der Dusche verzehren. Gibt es noch andere Methoden, die Orange zu schälen?
Ja, aber einen kleinen Dämpfer vorneweg. Bei allem, was ich gefunden habe, musst du schon deine Finger einsetzen. Das heißt, die bekommen in der Regel ein bisschen Fruchtsaft mit. Aber die Spritzgefahr ist wirklich minimal oder so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Und das hier ist mein Favorit. Super einfach und effektiv. Also, du schneidest mit einem Messer die beiden Enden der Orange ab. Dann einfach einen Schnitt durch so ein Trennhäutchen zwischen zwei Fruchtstücken machen. Dann nimmst du das Messer und schneidest damit einmal die Längsachse entlang durch die Schale der Orange. Und jetzt kannst du die Orange super einfach aufrollen. Und die einzelnen Fruchtstücke, die präsentieren sich wie die Hügel einer Toblerone-Schokolade. Und das Gleiche klappt genauso gut auch bei einer Mandarine.
Du pellst sie dann sozusagen.
Du rollst sie so auf wie so ein Keyboard-Pad, okay. Weißt du?
Kommen wir zur Kiwi. Totales Gematsche auch bei diesem Obst. Plus man bekommt nur die Hälfte raus, weil irgendwie dieser Strunk dann in der Mitte hängen bleibt. Was ist die Lösung?
Der Strunk, der bleibt jetzt bei dem Tipp drin, weil es geht um, sagen wir mal, weiche Kiwis. Ja. Der ist aber saupraktisch, denn er kombiniert zwei Dinge. Die Finger bleiben ziemlich trocken und man verschwendet nicht unnötig viel Fruchtfleisch. Du teilst die Kiwi einfach der Länge nach durch, schnappst dir ein Glas, setzt ein Ende der Frucht am Glasrand an und benutzt den, um die Kiwi auszuschaben. Das Fruchtfleisch und vor allem dann der klebrige Saft, der sonst rumspritzt, die landen beide einfach im Glas, fertig zum Verzehr. Und der Trick klappt auch wunderbar bei Mangos. Klar, die sind ein bisschen größer, also einfach auch ein größeres Glas nehmen. Und Mangos besitzen einen Kern, also bitte nicht wie bei der Kiwi mit dem Messer mitten durchhacken, sondern etwas mehr seitlich ansetzen.
Kommen wir zum Granatapfel. Spannende Konstruktion bei diesem Obst. Braucht man so schätzungsweise eine Viertelstunde, um da die Kerne rauszupulen.
Mindestens.
Hände sind dann wieder rot. Wie holen wir die am besten raus?
Ja, das ist schon eine ganz gute Variante. So draufklopfen gibt's ja, ne? Durchschneiden, draufklopfen. Die gibt's in mehreren Abwandlungen. Aber am Ende musst du dann immer noch ziemlich viel rumpulen. Bei YouTube habe ich jetzt ein Video von Luxan Wunder gesehen. Da wird der Granatapfel in der Mitte auch durchgeschnitten, aber auf die Schnittflächen wird handelsübliches Backpulver gestreut. Da muss man dann 20 Minuten warten, das schon, aber in der Zeit reagiert das Backpulver mit der Schwellhaut, in der die Samen festsitzen, aber nicht mit dem Samen selbst, da ist eine schützende Hülle drum und dann soll die Schwellhaut weg sein und man muss einfach den Granatapfel umstülpen und fertig. Wenn es klappt, genial.
Ja, und ziemlich einfach. Jetzt hast du dir ziemlich viel Obst und ziemlich viele Schälungen heute angeschaut. Ja. Was sagst du, welches Obst würdest du am schwierigsten aus der Hülle bekommen?
Am schwierigsten? Mhm. Wahrscheinlich doch noch den Granatapfel. Also wenn man den Trick nicht, das war nicht so ganz eindeutig, die anderen Sachen waren ein bisschen eindeutiger. Welche Frucht, die jetzt noch nicht vorgekommen ist?
Was ist mit der Banane?
Ja, das ist eigentlich der Knaller überhaupt.
Ah.
Also da sind keine Zweifel offen, denn da ist die Verpackung so gut, die könntest du nicht besser erfinden. Die Frucht ist darin relativ stoßsicher. Klar, wenn du drüber fährst, ist schlecht, aber es ist auch alles keimfrei verpackt und man kann die Schale entfernen, ohne dass du die Frucht anfassen musst. Das geht sonst meistens nicht. So bleibt eben alles clean. Aber eines stört dann doch oft, nämlich die Fäden, die da oft noch dranhängen. Deswegen der Tipp, einfach wie die Affen machen, die Banane umdrehen, dass der Stiel nach unten zeigt und so die Banane schälen. Keine Fäden. Keine Probleme.
Also, wenn wem die Fäden bei der Banane ärgern, einfach rumdrehen, verkehrt herum essen, Glas bei der Kiwi oder bei der Mango nehmen, Backpulver, Granatapfel, die Orange unter der Dusche, hätten wir das auch mal geklärt.
Yes. Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump möchte härter gegen illegale Einwanderer vorgehen, sie aus dem Land schmeißen. Deutlich stärker und einfacher soll das jetzt gehen als bisher. Viele Experten befürchten deshalb Massenabschiebung. Regierungssprecher Sean Spicer verneint allerdings Massenabschiebungen.
No. Nein, aber wir müssen bedenken, es gibt ein geltendes Gesetz und wir müssen sicherstellen, dass die Menschen, die hier im Land sind, legal hier sind.
Dieser Nachsatz, sind die Menschen, die im Land sind, legal oder illegal da, der macht vielen Angst. 11 Millionen leben anscheinend ohne aktuelle Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Welche neuen Regeln jetzt gelten sollten, sprechen wir drüber mit Thilo Kössler, der für die Radio Wissen live aus Washington jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Thilo.
Schönen guten Abend, hallo.
Mit welchen Maßnahmen will Donald Trump denn illegale Einwanderer schneller loswerden?
Also das zeichnet sich jetzt erst am Tag nach der Verabschiedung der neuen Richtlinien ab, was tatsächlich die Folgen sein könnten. Man muss sich erstmal in diesen Text hineinarbeiten und dann interpretieren, was das zu bedeuten hat. Es ist aber de facto schon so, dass ein Aufschrei durchs Land geht. De facto wird nämlich der Weg freigemacht zur Massenabschiebung von Millionen von Einwanderern ohne Papiere. Das Einwanderungsrecht soll nun rigide angewandt werden. De facto bedeutet das, dass ab sofort jeder ausgewiesen werden kann, der ohne Papiere in den USA lebt. Die zuständigen Beamten der Einwanderungspolizei ICE bekommen dafür einen weit gefassten Ermessensspielraum. Es reicht künftig der Eindruck eines Beamten, dass eine Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen könnte. Der Begriff des Kriminellen wird weit gefasst, viel zu weit gefasst, wie Bürgerrechtsorganisationen sagen. Jeder ohne Papiere kann aufgegriffen werden, denn der illegale Grenzübertritt gilt als Straftat. Und es genügen bereits kleine Vergehen, um eine Abschiebung in die Wege zu leiten, zum Beispiel wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt. Und die Behörden werden zudem angewiesen, künftig überhaupt keine Gruppen oder Kategorien von entfernbaren Fremden von der möglichen Durchsetzung auszunehmen. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Mhm. Und diese Sprache sagt schon, dass der Text äußerst schwer verständlich ist. Und deshalb zeichnen sich jetzt erst die wahren Konsequenzen ab, die dieser Schritt möglicherweise haben.
Und noch schwieriger natürlich, wenn dann jeder Beamte, wenn es Ermessungssache ist und Auslegungssache ist, wie weit das gefasst werden darf. Wenn jetzt wirklich deutlich mehr illegale Einwanderer gehen müssen, schadet das denn Amerika nicht auch selbst an der einen oder anderen Sache mit zum Beispiel dem Blick auf die Wirtschaft?
Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Das fügt der amerikanischen Wirtschaft möglicherweise riesigen Schaden zu, denn tatsächlich ist die US-Wirtschaft auf Einwanderer ohne Papiere angewiesen. Die Rede ist von einer Produktivitätssumme in Höhe von etwa 32 Milliarden Dollar. Besonders betroffen die Landwirtschaft. Es gibt da eine Berechnung, 26% aller Arbeitsplätze werden von illegalen Einwanderern besetzt. Eine Agrarorganisation hat schon ausgerechnet, dass sich der Milchpreis möglicherweise verdoppelt könnte. 15% aller Bauarbeiter sind Arbeiter mit illegalen Beschäftigungen. Freizeitgewerbe, Gastronomie. In Las Vegas würde die Gastronomie vermutlich zusammenbrechen. Und noch eine Zahl. In den letzten 10 Jahren haben illegale Einwanderer 100 Milliarden Dollar in die amerikanischen Rentenkassen einbezahlt, ohne jemals einen Pence wieder herauszubekommen. Das ist also eine Quersubventionierung der Rentenkassen. Und die Behauptung, dass diese illegalen Arbeiter dem Sozialsystem auf der Tasche liegen, diese Behauptung ist schlichtweg nicht wahr, wie diese Berechnung zeigt.
Also der Wirtschaft wird das vermutlich auch schaden. Wie reagieren denn die, die schon lange illegal in den USA, aber vielleicht dann doch geduldet leben?
Es herrscht eine panikartige Aufregung. Es ist jetzt natürlich große Unruhe in allen Familien. Es ist große Unruhe in allen Gemeinden. Und es sind natürlich auch die Kommunen und die Städte alarmiert. Denn es sollen nicht nur zusätzliche 10.000 Beamte für die Einwanderungspolizei ICE eingestellt werden und 5.000 weitere Grenzbeamte, sondern auch die lokalen Polizeikräfte sollen mit eingebunden werden. Und dagegen wehren sich die Städte und Kommunen, denn damit verschlechtert sich natürlich das Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung ganz dramatisch. Das heißt, wir werden hier jetzt beschäftigt sein mit der Schilderung von Einzelschicksalen. Es werden Familien auseinandergerissen. Es werden Kommunen völlig verändert. Es wird der Arbeitsmarkt völlig verändert. Das heißt, hier sind unabsehbare Konsequenzen zu erwarten, die uns sicherlich die nächste Zeit beschäftigen
werden. Die USA, sie wollen deutlich härter gegen illegale Einwanderer vorgehen. Die Pläne klingen rechtlich ja schon wieder ziemlich gewagt. Es sollen zum Beispiel Menschen ohne gültige Papiere schon dann abgeschoben werden, wenn sie eines Verbrechens beschuldigt werden. Und da reicht schon der Eindruck an der einen oder anderen Stelle des Officers. Informationen waren das live aus Washington von unserem Korrespondenten von Thilo Kössler.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist Champions League diese Woche. Gestern Manchester City, die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, haben sich getroffen mit AS Monaco. Es ist sehr torreich gewesen. Endstand 5:3 für Manchester City. Und heute, am Tag danach, da taucht ein Tippschein bei WhatsApp auf. Sebastian, was ist so das Besondere an diesem Tippschein?
Ja, der macht unmissverständlich klar, wie eng Freud und Leid beieinander liegen können. In diesem Fall ein einziges Tor. Ein Mann oder eine Frau, das wird aus dem Wettschein nicht so ganz klar, hatte gestern Abend auf 2 Spiele getippt. Auf Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid mit 2:4. Also das im Endeffekt richtige Ergebnis. Und eben auf Manchester City gegen AS Monaco hat er bzw. sie 4:3 getippt. Das war auch der Spielstand in der 77. Minute des Spiels durch einen Treffer des Spielers John Stones.
Schön. Dabei blieb es ja nicht.
Nee, richtig. Du hast es schon gesagt. Das Spiel ging 5:3 aus, denn in der 82. Minute passierte das hier.
Aguero to David Silva. Aguero's made the run and he's in behind them and he tees up Leroy Sané.
The goal.
And Manchester City have got another one.
Herrlich, die Kommentatoren da. Da erhöhte eben der deutsche Nationalspieler Leroy Sané, wie er sagt, der erst vor Beginn der Saison für rund 50 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu Man City gewechselt war, auf eben 5:3. Damit war der Tipper nur für ganze 5 Minuten dem Traum von, alle Achtung, 34.200 Euro ganz, ganz nah. Der Einsatz waren übrigens läppische 2 Euro. So viel hätte er nur 8 Minuten später gewonnen, hätte eben Sané nicht getroffen. Und der hat das Ganze übrigens auch mitbekommen und wörtlich per Twitter kommentiert, I read about it in the newspapers, sorry for that poor guy. Plus die Emoticons, Affe, der die Hände vor die Augen hält, plus lachender Smiley, der eine Träne verdrückt.
Unglaublich, aber wie kann man auch sowas tippen? Also ich meine, das ist die Chance, dass man irgendwie bei einem 1-0 oder bei einem 2-0 irgendwie richtig liegt, ist ja viel höher, als wenn man einen 2-4 tippt.
14 Tore in 2 Spielen getippt, das ist mutig, der hätte belohnt werden müssen.
Schade. Auf jeden Fall. Schade, aber trotzdem, wenigstens hat Sané sich ja gemeldet. Ja. Ne? Also der Kontakt, der steht schon mal. Ja. Kann er ein bisschen was abgeben von seiner Million. Hat ja so nicht geklappt mit dem Tippschein.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donnerstag ist morgen. Donnerstag ist bei uns immer Altpapier, blaue Tonne, immer schön bis oben hin randvoll. Auf der ganzen Straße sieht es so aus. Gibt sehr viel Altpapier, ist so der erste Eindruck. Vermutlich, weil alle im Netz bestellen und der Karton dann irgendwo hin muss. Reicht aber nicht aus. Deutschland braucht mehr Altpapier. Deswegen wird ordentlich importiert und gekauft im Ausland. Der Altpapierankauf, der wächst von Jahr zu Jahr. Das wurde diese Woche bekannt. Darüber habe ich heute mit Almut Reichert gesprochen. Sie ist Papierexpertin beim Umweltbundesamt in Dessau. Ich wollte wissen, wie eigentlich die Papierproduktion in Deutschland aktuell aussieht.
Die Papierproduktion ist eben seit 1990 hat sich die verdoppelt in Deutschland und auch der Altpapiereinsatz ist kontinuierlich immer weiter gestiegen, sogar mehr als die Papierproduktion, weil die deutsche Papierindustrie eben im Wesentlichen Altpapier als Rohstoff nutzt, weil das eben ein regional verfügbarer, kostengünstiger Rohstoff ist. Und es gab auch eine Verschiebung weg von den grafischen Papieren aufgrund der zunehmenden digitalen Medien hin zu immer mehr Verpackungspapieren. Und da sind eben neue Papierfabriken gebaut worden, auch sehr große Anlagen. Auch für nächstes Jahr sind eben 800.000 Tonnen neue Produktionskapazitäten angekündigt. Und die verbrauchen eben sehr große Mengen Altpapier.
Also halten wir fest, dieser Rohstoff Altpapier ist deutlich lukrativer für diejenigen, die dann Papier herstellen oder die Kartons herstellen. Was wird denn eigentlich alles aus Altpapier hergestellt?
Also das sind in erster Linie die Verpackungspapiere, die fast ausschließlich aus Altpapier hergestellt werden. Es sind auch die Zeitungsdruckpapiere, wo wir auch sehr große Anlagen in Deutschland haben, aber die eben rückläufig sind. Wir haben auch Papierfabriken, die Hygienepapiere auf der Basis von Altpapier herstellen und auch drei Werke, die Kopierpapier eben aus Altpapier herstellen.
Was heißt Hygienepapier?
Na, das sind Toilettenpapiere, Küchenrollen, Taschentücher sogar auch. Und das ist ja aus Umweltsicht auch besonders sinnvoll, weil eben diese Fasern nicht nochmal recycelt werden können und frische Papierfasern dafür auch eigentlich zu wertvoll sind.
Ist denn die Qualität des Papiers oder des Kartons genauso gut, wenn er aus Altpapier gemacht ist, als wenn das Ganze aus frischem Holz hergestellt wird?
Also man kann nicht sagen, dass Altpapier gleich Altpapier ist. Altpapier ist je nach Anfallort und Sortiergrad in unterschiedlicher Qualität. Und man kann eigentlich schon sagen, dass die Papierhersteller sich die Altpapiersorten einkaufen, die sie brauchen, um ein Produkt herzustellen, das alle Qualitätsanforderungen erfüllt. Also man kann sagen, also ich kenne eigentlich keine Fälle, wo das Recyclingpapierprodukt schlechter ist als das Frischfaserpapierprodukt. Also sonst könnten die nicht konkurrieren miteinander. Aber Sie haben recht, also es ist schon günstiger, wobei man nicht immer nur daran denken muss an den Einkaufspreis des Rohstoffes, sondern das Altpapier muss ja in der Regel auch noch aufbereitet, nachsortiert werden in der Papierfabrik, wo eben auch noch Kosten anfallen.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, es gibt beim Altpapier auch verschiedene Zustände. Also es gibt sozusagen ein High-End-Altpapier und irgendwas, was ein bisschen einfacher zusammengebaut ist wieder, oder?
Genau. Sie haben zum Beispiel Altpapiere, wenn Sie ein Hochhaus haben oder so in sozial schwacheren Gebieten, dann haben Sie da alles Mögliche gemischt drin, Verpackungspapiere, grafische Papiere, wahrscheinlich auch noch ein paar Verunreinigungen. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite an einem Bürohaus im Prinzip einen Container hinstellen, dann kriegen Sie da eine sehr homogene Altpapierfraktion. Oder wenn Sie zum Beispiel Vereinssammlungen haben, die halt nur grafische Papiere sammeln, dann haben Sie da eben auch schon eine gute Vorsortierung, die sich dann auch im Preis widerspiegelt. Also Sie können diese Altpapiere dann zu unterschiedlichen Preisen verkaufen. Es gibt eine Sortenstatistik, wo genau aufgeschrieben wird, welche Altpapierqualitäten zu welchen Sorten zugeordnet sind, und dementsprechend ist auch der Preis unterschiedlich.
Lässt sich denn mit Altpapier, wenn wir es sammeln, richtig gut Geld verdienen, sagen Sie mal?
Ja, also die Nachfrage an Altpapier ist eben sehr hoch und die ist auch in den letzten Jahren gewachsen. Seit 2006 sind wir Nettoimporteur von Altpapier und auch die Preise haben sich in den letzten 10 Jahren im Prinzip verdoppelt. Deswegen ist es schon so, dass man mit der Altpapiersammlung und Verwertung Geld verdienen kann.
Und nochmal schnell nachgeschaut, zwischen 5 bis 10 Cent pro Kilo bekommt man, wenn man Altpapier abgibt. Es ist nicht wahnsinnig viel, wenn man sich überlegt, dass so eine Packung Druckerpapier zum Beispiel 5 Kilo oder 3 Kilo hat, dann bekommt man da nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin, es ist ein bisschen was. Deutschland importiert immer mehr Altpapier. Almut Reichert vom Umweltbundesamt in Dessau war das, hat uns erklärt, warum das so ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bei WhatsApp, da gibt's was Neues. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ganz unten links in der Leiste, wenn ihr die App abgedatet habt, da ist ein kleiner Kreis und unter diesem Kreis, da steht Status drunter. Das ist eine neue Funktion von WhatsApp. Was sieht man da, wenn man draufklickt? Fotos und Videos von euren Freunden, die auch alle sehen können, also nicht nur ihr im Speziellen. Im Endeffekt ist es das Gleiche, was Snapchat auch hat, bei der Funktion Snapchat Stories. WhatsApp kopiert also Snapchat und das passiert immer öfter. Warum aber? Sprechen wir drüber mit Daniel Fiene von unserem D-Radio Wissen Medienmagazin. Eine Stunde was mit Medien. Grüß dich, Daniel.
Hallo.
Warum gibt Riese Facebook denn diesem kleinen Knirps Snapchat so eine mit?
Also das ist echt spannend. Ich meine, Facebook hat 1,8 Milliarden aktive Nutzer, Snapchat nur 158 Millionen Nutzer. Aber ich habe mal geschaut, wo gab es Wachstum in den letzten 5 Jahren? Bei welchen Netzwerken, bei welchen Apps? Und da sind ganz vorne dabei die kompletten Zuckerberg-Apps, also Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. Dann auch eine chinesische App, WeChat, ist für Facebook eher uninteressant. Und eben Snapchat. Und die greifen im Kernmarkt von Mark Zuckerberg an, nämlich in den USA. Dort gibt es einen richtigen Kampf um die Jugend. Snapchat erreicht jeden zweiten Amerikaner bis 35 Jahre. Das kann das klassische Facebook nicht erreichen. Die dümpeln eher so auf Fernsehniveau. Und deswegen wird viel kopiert, weil Snapchat macht genau diese neue Funktion, die es jetzt auch bei WhatsApp gibt, richtig erfolgreich. Und da dachten die sich wohl, wenn WhatsApp Geburtstag hat, packen wir das rein. Und Snapchat bereitet gerade seinen Börsengang vor. Mhm. Eine Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar soll erreicht werden. Und 19 Milliarden US-Dollar hatte Mark Zuckerberg übrigens auch vor 2 Jahren für den Kauf von WhatsApp ausgegeben.
Also man wittert da so eine Gefahr und denkt, okay, dann machen wir eben das Gleiche und ziehen so ein paar Leute mit rüber vielleicht. Geht's denn da eigentlich wirklich um den Streit Facebook versus Snapchat oder um die Eitelkeitengründer Zuckerberg versus dieser Snapchat? Snapchat-Gründer Spiegel?
Also das ist Vanity Fair galore, sage ich dir. Das ist das spannendste Duell im Silicon Valley. 2013 wollte Zuckerberg den Spiegel ja schon kennenlernen, als er von dieser Wunder-App Snapchat hörte. Er wollte ihn einladen, aber Spiegel hat ihn abblitzen lassen, zu sich kommen lassen. Richtiger Affront. Aber aus dem Kauf wurde dann auch nichts. Und seitdem hört man eigentlich nichts mehr Gutes in der Beziehung dieser zwei. Immerhin ist Spiegel auch 1 Jahr jünger gewesen, als er Milliardär war, als Zuckerberg. Also das dürfte auch nochmal was aufs Ego von Zuckerberg gegeben haben. Und seitdem wird munter kopiert. Das sehen wir auch bei verschiedenen Sachen. Zum Beispiel auch künftig, wenn Facebook Medieninhalte anzeigt, dann ähnelt das auch der Snapchat-Discover-Funktion. Das sehen wir jetzt noch gar nicht. Also da wird auch in Zukunft Neues noch kopiert werden.
Diese Bildchen, die man so erstellen kann bei Snapchat, wo man sich da irgendwie einen Bart hinmacht oder irgendwie Emojis reinhaut, die gibt es ja auch mittlerweile nicht nur bei Snapchat. Wurde ja auch schon kopiert.
Oder auch die QR-Codes, ne? Also wenn man Kontakte austauscht, das war auch erst bei Snapchat, kam später zu Messenger.
Wie reagiert Snapchat denn jetzt auf diese Strategie gegen Facebooks Anfeindung?
Offiziell total ruhig. Also man hört kaum böse Sätze über Facebook in der Öffentlichkeit. Kein Wunder. Die müssen jetzt auch den Börsengang richtig hinbekommen. Der darf nicht verbockt werden, denn Spiegel hat ja mal den Kauf gegen Zuckerberg ausgeschlagen und jetzt muss der Börsengang sitzen. Aber die bereiten ein bisschen was anderes vor. Seit einiger Zeit gibt es ja Spectacles. Das ist ja eine Datenbrille. Mhm. Und das ist etwas, was Facebook nicht so einfach kopieren kann. Facebook setzt eher auf Virtual Reality mit Oculus Rift, mit der mit 360 Grad. Und das ist ein ganz anderes Thema und ich bin mal gespannt, ob das richtige Pferd ist, auf das Snapchat jetzt setzt.
Kann Snapchat sich denn irgendwie vor dem schützen, was Facebook da kopiert und klaut?
Nein, weil im Silicon Valley, da gewinnt ja nicht der mit der besten Idee oder mit der perfekten Umsetzung, sondern wer einfach die meisten Nutzer auf einer Funktion hat. Und das haben wir ja schon immer gesehen, ne? Also ich meine, das Smartphone hat Apple auch nicht erfunden, aber perfekt umgesetzt und auch so platziert, dass es dann alle haben wollten. Oder auch der Newsfeed von Facebook, den gab es am Anfang ja gar nicht. Dieses Timeline-Prinzip gab es eher bei Twitter. Facebook hat das übernommen und richtig groß gemacht. Also da muss man ehrlich gesagt sagen, die Kopie wird nicht nur in der digitalen Welt als Raub, sondern auch als Lob wahrgenommen.
Und wird wahrscheinlich in der Zukunft auch so weitergehen, dass munter hin und her kopiert wird. Daniel Fiene, vielen lieben Dank. Wie das neue WhatsApp, der neue WhatsApp-Status die Medien verändern kann, ist auch bei euch morgen Thema. In eine Stunde was mit Medien, hört ihr dann ab 20 Uhr nach der Redaktionskonferenz. Jetzt erstmal einen schönen Abend dir, Daniel. Mach es gut.
Euch auch.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr das mitbekommen, der isländische Präsident findet Ananas als Pizzabelag bisschen doof, hat er in der Schule gesagt, er empfiehlt Meeresfrüchte und wir bleiben in Island. Kann es natürlich nicht durchdrücken, dieses Gesetz, ne, ja, dass es jetzt keine Ananas mehr gibt. Ja. In Island gibt es jetzt eine neue Reality-Show und die hat ziemlich unverbrauchte Protagonisten. Sebastian, was kommt auf uns zu?
Ja, besser die Frage, wer? Denn niemand mit ausladenden Hüften und auch niemand mit unvorteilhafter Bierpocke, wie man das öfters mal sieht, sondern die mittlerweile besten Freunde des Menschen mit samtweichen Pfoten, süße Kätzchen, nämlich insgesamt 4 Tiere aus einem Tierheim, teilen sich in dem Format Keeping Up with the Cat. Tashians, ein 2-stöckiges Apartment, das wie ein übergroßes Puppenhaus daherkommt. Den Alltag der 4 Freunde Guni, wenn man das so ausspricht, auf Isländisch, Ronja, Brit und Stubur, können die User auf der Website von nutimin.is mithilfe von 3 Webcams verfolgen.
Das ist natürlich schon clever, der Name, ne? The Keeping Up with the Kardashians, einfach mal kopiert. Keeping Up with the Kardashians. Was gibt's da so zu sehen?
Also in der Arbeitszeit, die ich mit der Recherche über die Kardashians verbracht habe, gab es fast ausschließlich Gruppenkuscheln im ersten Stock zu sehen. Ein Outsider war da auch schon auszumachen. Der chillte allein im hinteren blauen, also wohl Jungs-Doppelbett, und die anderen drei vorne in der rosa Variante. Es gibt nämlich zwei Doppelbetten. Und das auch, ob das auch die wahren Geschlechterverhältnisse widerspiegelt, keine Ahnung. Ich habe nichts über die Geschlechterrolle und Verteilung gelesen. Aber bitte keine plumpe Empörung an der Stelle. Der isländische Tierschutz hat sein Go für die Katzenshow gegeben und die vier aktuellen Stars haben auch bereits neue Besitzer gefunden.
Reality Cat Content Show, so ein bisschen wie Tiere suchen ein Zuhause, gibt's jetzt auch in Island.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Facebook-User Hans Moser schreibt auf unserer Seite: Ich ziehe nach Schweden, freundlichere Arbeitszeiten, man wird staatlich zum Sex animiert, da vergisst man doch schnell den teuren Alkohol. Giuseppe schreibt, warum eigentlich nicht? Aber ein bisschen unpraktisch ist die Idee schon. Worum geht's hier in diesem Fall? Es geht um die Mittagspause und um einen Vorschlag eines Politikers im Norden von Schweden. Fangen wir mal damit an, was D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner über die Mittagspause bei euch rausgefunden hat.
Du machst gerade Mittagspause?
Ja.
Was machst du normalerweise in deiner Mittagspause?
Ich fahre nach Hause, aber heute aufgrund von einem Griechisch-Tutorium nicht.
Normalerweise gehe ich in die Mensa und esse da Mittag und hole mir noch einen Espresso und gehe dann wieder zurück in die Bibliothek.
So kennen wir das. Jeden Tag zwischen 12 und 2 das Gleiche. Mal mehr, mal weniger lustig.
Was kann man sonst noch machen, wenn man Mittagspause hat?
Schlafen.
Longboard fahren.
Longboard fahren, das
ja,
ist eine
Sport
gute Idee.
Könnte man machen.
Diesen täglich gleichen Driss, das kennen auch die Leute in Övertorneå. In dieser kleinen Stadt im Norden von Schweden, ganz nah an der finnischen Grenze, gibt es jetzt allerdings einen Vorschlag, der etwas Schwung in die Mittagspause bringen soll.
Jeder Angestellte soll eine Stunde bezahlte Mittagspause haben, um nach Hause zu gehen und Sex zu haben. Wäre das was?
Natürlich. Ja doch, das habe ich auch noch nie gehört.
Der Mann, dem dieser Vorschlag eingefallen ist, heißt Per-Erik Myskos. Und er will damit erreichen, dass die Leute in Övertorneå einfach ein besseres Leben führen. Erster Vorteil: Sex bringt die Menschen zusammen. Er stärkt das Gemeinschaftsgefühl und macht einfach sozialere Menschen aus uns. Zweitens: Es hilft, die schwächelnde Geburtenrate in Schweden anzuheben. Und drittens: Sex ist gesund.
Für Männer ganz wichtig, regelmäßiger Sex beugt Prostatakrebs vor. Und zwar egal, ob ihr dafür eine Partnerin habt oder nicht. Es geht ums Durchspülen.
Sagt Susanne Wendel, die das Buch Gesund gevögelt geschrieben hat.
Ich denke, was jedem klar sein sollte, Sex stärkt die Abwehrkräfte. Also da wird auf allen Ebenen so viel ausgetauscht. Das kann nur gut sein. Und übrigens, je mehr Menschen, desto besser. Desto besser fürs Immunsystem. Beim Sex werden haufenweise Glückshormone ausgeschüttet. Das kann man durch kaum einen anderen Sport oder andere Aktivitäten toppen. Und Studien haben auch ganz klar gezeigt, Sex hilft gegen Migräne. Die meisten Leute sagen, okay, Migräne hilft gegen Sex. Okay, und es ist auch tatsächlich so, wenn jetzt eine nicht so viel Lust auf Sex hat, also alleine die Berührung, alleine das Küssen, alleine das Kuscheln ist schon gesund. Da wird jede Menge Oxytocin ausgeschüttet, das ist unser Bindungshormon. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, uns geht einfach gut dabei.
Ob jetzt allerdings gerade die Mittagszeit für jeden oder für jede das Richtige ist, das ist zweifelhaft. Der Schlafexperte Paul Kelly von der Universität Oxford hat das vor ein paar Jahren untersucht und er hat herausgefunden, dass die optimale Uhrzeit für den Sex sich im Lauf des Lebens verändert. Menschen zwischen 20 und 30 gehen im Durchschnitt gegen 1 Uhr nachts ins Bett und stehen um 9.30 Uhr wieder auf. Sex sollten sie aber lieber am Nachmittag haben, so gegen 15 Uhr, da haben sie die meiste Energie. Zwischen 30 und 40 springt dann die innere Uhr nach vorn, die Leute stehen idealerweise um 10 nach 8 auf und sollten dann gleich direkt vor dem Frühstück noch mit dem Sex beginnen. Wenn du allerdings zu denen gehörst, die es am liebsten gegen 10 Uhr abends machen, dann gehörst du zu denen, die entweder real oder biologisch schon in ihren 40ern sind. Geschlechtsverkehr setzt nämlich das Hormon Oxytocin frei. Das sorgt für Entspannung und die Ü40er können danach schön schlafen. Ob diese zweckbezogene Mittagspause für Sex in Schweden allerdings von allen richtig benutzt werden wird, das ist fraglich.
Was ist denn mit den Leuten, die dann keinen Partner haben? Dürfen die trotzdem nach Hause?
Ja, ist ziemlich gemein, ne? Ja, die sollten dann bezahlt werden und dann eben keinen Sex haben.
Ja, man kann ja auch Sex mit sich selbst haben, aber die Frage ist, wer kontrolliert das?
Keine Ahnung. Das sollte man auch, glaube ich, gar nicht nachprüfen.
In Schweden gibt's keine Singles. Alle sind mit allen zusammen. Der Sozialdemokrat P. Erik Muskus aus Nordschweden, der hat einen Vorschlag. In der Mittagspause, da sollen die Menschen Sex haben. Was denkt ihr darüber? Wir wollen's wissen. Schreibt uns bei Facebook.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Schöne Menschen haben viele Vorteile. Als Kinder bekommen sie mehr Zuwendung. Später kommen sie dann netter und intelligenter rüber, ohne was dafür tun zu müssen. Ein US-britisches Forscherduo wollte wissen, wie es mit Vorteilen auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Bei der Auswertung von Daten einer nationalen Gesundheitsstudie fanden sie heraus, der Zusammenhang zwischen Attraktivität und mehr Gehalt war eher schwach. Und er verschwand ganz, wenn man noch ein paar andere Faktoren einbezog, etwa Gesundheit, Intelligenz und Selbstbewusstsein. Solche Merkmale traten häufiger bei schönen Menschen auf. Überrascht hat die Forscher aber vor allem ein Ergebnis. Sehr unattraktive Menschen verdienten in der Stichprobe deutlich mehr als mäßig unattraktive Menschen und meistens sogar ähnlich viel wie oder mehr als attraktive Teilnehmer. Warum das so ist, können die Wissenschaftler auch nicht erklären. Die Butterblume kennen wir von Spaziergängen in feuchten Wiesen. Wenn man sich die hübschen gelben Blümchen genauer ansieht, erkennt man einen silbrigen Glanz. Das ist ein Hinweis auf ihre ganz schön ausgefeilte Strategie, um Bestäuberinsekten anzulocken. Wissenschaftler aus den Niederlanden haben herausgefunden, dass die Blütenblätter innerhalb von 2 Zellschichten Luft einschließen. Dadurch können sie Licht wie ein Parabolspiegel bündeln, genau ins Zentrum der Blüte, wo die Pollen sitzen. Mit Spiegeln könnte man die Bienchen an dem Punkt theoretisch knusprig grillen. Bei der Butterblume wird der Brennpunkt nicht ganz so heiß, aber warm genug, damit Insekten sie gemütlicher finden. Auf den wärmeren Blüten können sie ihre Körpertemperatur einfach besser halten. Wer sich gegen die aktuelle Grippewelle impfen lässt, ist suboptimal geschützt, mal wieder. Zu dem Schluss kommt ein europäisches Forscherteam in einer vorläufigen Bilanz der Grippewelle in 12 Ländern. Nur gut 40% der Geimpften sind wirklich gegen die Virusstämme geschützt, die bisher in Europa unterwegs sind. Das entspricht in etwa den Zahlen aus den Vorjahren. In den Risikogruppen, also bei Kindern, über 65-Jährigen und Schwangeren, liegt die Schutzrate sogar nur bei rund 25%. Das Immunsystem von Kindern ist noch nicht ganz ausgebildet und das von älteren Menschen wird schwächer, deswegen ist das nicht überraschend. Ärzte empfehlen die Grippeimpfung für gefährdete Gruppen trotzdem. Bei ihnen kann die Grippe einen schweren Verlauf nehmen und sogar tödlich sein, da ist ein bisschen Schutz besser als gar keiner. Dass die Grippeimpfung oft ungenügend schützt, liegt daran, dass die Weltgesundheitsorganisation schon ein Jahr vor der Grippesaison entscheiden muss, welche Virenstämme sie für die Impfung empfiehlt, da kann sie auch mal daneben liegen. Zurzeit kann sich ein Peaks aber noch lohnen. Die Grippesaison erreicht gerade ihren Höhepunkt.
Die Radio Wissen.
Es geht nach Polen. Denn bis gestern, da hatte die polnische Regierung Zeit, was zu ändern. Die EU-Kommission, die wollte das so. Die Reform des polnischen Verfassungsgerichts, sie war nicht okay für die EU-Kommission. Ihr habt es mitbekommen, die nationalkonservative Regierung PiS hat das Verfassungsgericht so entmachtet, dass es quasi handlungsunfähig ist. Was die polnische Regierung jetzt geändert hat, darüber habe ich heute mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten aus Polen, gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie wenig Power eigentlich das Verfassungsgericht aktuell hat.
Das Verfassungsgericht ist eigentlich nur mehr Makulatur in Polen. Also ich würde sagen, die Regierung hat es geschafft, diese Kontrollinstanz sich unterzuordnen. Sie hat sie zunächst mal ausgeschaltet, das war im vergangenen Jahr, durch Gesetze lahmgelegt. Und mittlerweile hat sie eben genug Richter ernannt, in dieses Verfassungsgericht hineingebracht, die letztendlich auch im Sinne der Regierung urteilen werden. Sie hat es geschafft, dass der Vorsitzende, das ist jetzt eine Frau, also die Vorsitzende des Verfassungsgerichts, vom aktuellen Parlament gewählt wurde und der PiS, so sagt man ihr nach, jedenfalls nahe steht. Und sie kann als Vorsitzende dann auch sehr genau steuern, welche Fälle sie welchen Richtern zuteilt und kann dadurch also, eben sicherstellen, dass Gesetze, die von der PiS-Regierung beschlossen werden, dass die dann auch vom Verfassungsgericht nicht zu Fall gebracht werden.
Die EU-Kommission ist nicht einverstanden mit dieser Reform gewesen, hat die polnische Regierung jetzt beauftragt, bis gestern, bis Dienstag diese Woche, da muss was geändert werden. Hat denn die polnische Regierung was geändert?
Ja, hat sie. Es ist alles sehr kompliziert, die ganze Sache in Polen, und auch sehr trickreich. Also tatsächlich ist die Regierung auf einige Vorschläge, auf einige Kritikpunkte eingegangen der EU-Kommission und hat sie rückgängig gemacht. Also zum Beispiel ist es jetzt nicht mehr so, dass die Fälle in der Reihenfolge bearbeitet werden müssen, in der sie eingehen beim Verfassungsgericht, was die Arbeit des Gerichts praktisch lahmgelegt hätte. Und es ist auch nicht mehr so, dass die Richter, wenn sie einen Fall bearbeiten, dass sie dann mit 2/3 Mehrheit ein Urteil fällen müssen. Das ist also wieder ganz normal die einfache Mehrheit. Auch das hätte das Gericht gelähmt. Das hat die Regierung rückgängig gemacht und hat da sozusagen die Lähmung aufgehoben des Verfassungsgerichts. Aber sie hat es eben erst zu dem Zeitpunkt gemacht, und hier ist der Knackpunkt, an dem sie die personelle Kontrolle über das Gericht hatte. Also wo Richter, die mit ihr sympathisieren, mit der PiS-Regierung sympathisieren, dort federführend sind und eben die Vorsitzende auch aus den Richtern stammt, die vom aktuellen Parlament gewählt wurden. Und deswegen ist es für die PiS-Regierung gar nicht mehr notwendig, das Verfassungsgericht zu blockieren. Es blockiert sich sozusagen selber.
Das muss doch die EU-Kommission da auch dann merken, dass das mehr oder weniger nichts gebracht hat. Hat denn die EU-Kommission irgendwelche anderen Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Polen noch?
Ja, sie kann dieses Verfahren natürlich jetzt noch viel weiter treiben und eben fordern, dass diese Umgestaltung, diese personelle Umgestaltung, die ja auch ja mit einigen Tricks vonstatten gegangen ist und dadurch die PiS viel schneller ihre Richter in Position gebracht hat im Gericht, als es eigentlich der Fall gewesen wäre. Sie kann verlangen, dass das rückgängig gemacht wird, und wenn das eben nicht passiert, kann sie Sanktionen gegen Polen aber eben auch nur beantragen. Also die werden dann letztendlich im EU-Rat beschlossen, und da müssten alle Regierungen zustimmen, also das die Regierungen aller EU-Länder. Und das Problem ist, dass Polen hier Verbündete hat, die sich dann die Seite von Polen stellen würden. Trotzdem ist es natürlich unangenehm, wenn dieses Verfahren also weitergetrieben wird für Warschau.
Wie wird diese verminderte Rechtsstaatlichkeit eigentlich von den Menschen in Polen aufgefasst?
Es ist so, dass eigentlich nur ein kleiner Teil der Menschen wirklich versteht, was da passiert. Und für die meisten ist das eine juristische Streiterei, die sie nicht persönlich betrifft. Es ist eine relativ abstrakte Geschichte mit der Rechtsstaatlichkeit und dem Verfassungsgericht. Und viel wichtiger ist für sie, dass zum Beispiel die Sozialleistungen stark gestiegen sind unter der PiS-Regierung. Das kommt bei viel mehr Menschen an und hat einen deutlich stärkeren Effekt, wie man in den Umfragen zeigt. In die Regierungspartei PiS steht immer noch oder sogar noch stärker da als bei der Wahl, bei der Parlamentswahl vor 1,5 Jahren.
Also die polnische Regierung, sie bleibt erstmal stur. Bei uns, da gibt es keine Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit, sagt sie, auch nach der Reform des Verfassungsgerichts nicht. Die EU, die kritisiert das wiederum. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Florian Kellermann.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute Abend, da ist es soweit, Brit Awards werden verliehen in London, der wichtigste Musikpreis neben den Grammys. Die Show, die startet so in gut, ja, wenn man will, einer Stunde, 20:30 in London. Und wir schauen mal, wer da so nominiert ist. Gib uns mal einen Überblick.
Ja, im letzten Jahr war Adele die Abräumerin des Abends mit insgesamt 4 Preisen, unter anderem für beste Künstlerin und für das Album des Jahres. Dieses Jahr reicht es nur für eine Nominierung für das beste Video zu Send My Love to Your New Love. Dagegen ist dieses Jahr anstatt Adele unter anderem Ne-Yo in der Kategorie Beste britische Solokünstlerin nominiert, die mit Bad Blood auch in unserer Rotation vertreten ist. Konkurrenz droht der erfolgreichen Vertreterin des Neo-Soul, unter anderem von Ellie Goulding und Emily Sunde.
Wer ist denn da noch so drauf bei den Nominierten? Wer ist denn noch am Start, den wir auch aus dem D-Radio Wissen-Programm kennen?
Tatsächlich seit 2009 mal wieder die britischen Helden oder mittlerweile schon Legenden des Alternative Rock, Radiohead. Klingt mittlerweile anders als bei OK Computer und Co., aber sind dabei. Das war der Titel Burn the Witch. Konkurrenten in der Sparte British Group sind zum Beispiel The 1975 und Biffy Clyro. Und dann habe ich aus der Kategorie British Breakthrough Act noch Stormzy mit Big for Your Boots zu bieten. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Them boy there try to stop the truth. How dare you to stop the truth?
Auch coole Nummer.
Ja. Der Star des Abends wird aber wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit der verstorbene David Bowie sein, denn der ist in zwei Kategorien nominiert. Einmal British Male Solo Artist und Mastercard British Album of the Year.
Alles zu den Brit Awards gibt's dann morgen früh, 6:30, Hielscher oder Hase, hier bei uns im Programm, wer gewonnen hat und was es für eine Show war.
Das war die Redaktionskonferenz für heute.
Thilo, Janne, Sebastian,
Rams. Komischer Name, ich weiß auch nicht.
Sagen tschüss, tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.